Guten Morgen, ihr Lieben. Die USA habe ich jetzt schon in der Kindergeschichte erwähnt. Und irgendwie denke ich, mir reicht es auch. Vermutlich wird in jeder Predigt heute von Donald Trump gesprochen. Ich spare mir das einfach heute. Stattdessen will ich in meiner Predigt auf ein Thema eingehen, was, wie ich finde, total an das Thema auch der Lektion heute anknüpft. Und ich will mit euch den Psalm 13 ein bisschen näher untersuchen. Ich bitte euch, eure Bibeln jetzt erstmal nicht aufzuschlagen, sondern einfach diesen Psalm erstmal auf euch wirken zu lassen. Es ist ein Psalm von David und er geht los folgendermaßen. Wie lange, Herr, willst du mich für immer vergessen? Wie lange noch willst du dein Angesicht vor mir verstecken? Wie lange soll ich mit den Gedanken meiner Seele kämpfen? Mit den Sorgen, die jeden Tag in meinem Herzen sind? Sieh mich an. Antworte mir, Herr, mein Gott. Gib meinen Augen Licht, sonst werde ich im Tode schlafen. Sonst wird mein Feind sagen, ich habe ihn besiegt. Meine Gegner werden jubeln, wenn ich falle. In diesem Psalm traut sich David zu fragen, anzuklagen. So eine Frage, die diesen Psalm dominiert. Wie lange noch, Herr? Ich gehe nochmal zurück an den Anfang. Ups, falsche Richtung. Und ich will mit euch ein bisschen die Verse durchgehen, ein bisschen genauer ansehen. Wie lange wirst du mich vergessen? David fühlt sich alleingelassen von Gott. Er steckt in so einem dunklen Loch und weiß nicht, wo Gott ist. So ein bisschen das, was wir auch in der Lektion jetzt behandeln. So muss sich Hiob auch gefühlt haben. Wie lange her soll ich noch hier sitzen? Wie lange, Herr? Und er geht weiter und sagt, wie lange soll ich mit den Gedanken meiner Seele kämpfen? Mit den Gedanken kämpfen. Dieses Wort kämpfen kann auch mit Ringen übersetzt werden. Mit den Gedanken ringen. Ein Ringkampf. Mit mir selbst, mit den eigenen Gedanken. Ich finde das irgendwie ein interessantes Bild. Ein Bild, das ich auch nachvollziehen kann, was ich so auch schon erlebt habe. Mit den eigenen Gedanken ringen. Wie oft ringen wir mit unseren schwarzen Gedanken, mit unserem Selbstmitleid, mit unserer Hoffnungslosigkeit, mit unserem Neid. Und vielleicht sind es nicht nur dunkle Gedanken, sondern auch Sorgen, die dahinter stecken, die uns zu Boden ziehen, die uns zu überwältigen drohen. Wie lange noch, Herr, muss ich mit den Gedanken meiner Seele ringen, mit den Sorgen meines Herzens? Wie lange noch? Sieh mich an, antworte mir, Herr, sonst wird mein Feind sagen, ich habe ihn besiegt. Der Psalmschreiber David, der stand echten Armeen gegenüber. Der stand Saul gegenüber, der ihm wirklich sein Leben nehmen wollte. Da war ein Feind, den man auch so als Person beschreiben konnte. Aber in Vers 4 heißt es, gib meinen Augen Licht. Warum denn seinen Augen? Was haben denn jetzt seine Augen irgendwie für einen Vorteil gegenüber seinen Feinden? Was helfen seine Augen gegen Feinde? Man könnte überlegen, vielleicht hatte er auch innere Feinde. Und David bittet Gott um Erleuchtung, damit er diese inneren Feinde sehen kann. Damit seine inneren Feinde ihn nicht besiegen können, sondern erkannt werden. Und ich frage mich, wer ist mein Feind? Vielleicht meine Selbstsucht, die mich von anderen entfernt, dass ich mich besser darstellen will als andere. Vielleicht meine Trägheit und Faulheit, die mich selbst blockiert. Meine Angst, die mich lähmt. Meine Enttäuschungen, die mich zurückhalten, weil ich Angst habe, wieder enttäuscht zu werden. Also probiere ich es gar nicht erst. Was ist dein innerer Feind? Vielleicht haben wir niemanden, der uns mit dem Leben droht. Wahrscheinlich nicht. Nicht so wie bei David. Aber wir haben innere Feinde. Feinde, die uns zu Boden ziehen wollen, die uns in ein dunkles Loch ziehen wollen. Wie lange noch wird mein Feind mich bedrohen? Meine Gegner werden jubeln, wenn ich falle. Herr, sieh mich an, antworte mir, gib meinen Augen Licht. Und dann in Vers 6 kommt die Wende. Doch ich vertraue auf deine unvergängliche Liebe. Nach all der Klage und Verzweiflung, die vorher in den 5 Versen dargestellt werden, ist jetzt gefühlt für mich hier der Moment, wo die Sonne aufgeht. Doch ich vertraue auf deine unvergängliche Liebe. Wie krass das ist! Trotz all der Verzweiflung, dieser dunklen Gedanken, die David hat, der Feinde, die vor der Tür stehen, besinnt sich David auf Gottes Liebe. Er bekennt, dass sie unvergänglich ist und dass sie ihm somit auch immer gilt. Selbst dann, wenn er Gott gerade nicht spüren und sehen kann. Selbst dann, wenn er hier, wie hier sagt, wie lange willst du dein Angesicht verstecken vor mir, Gott? Und trotzdem sagt er, ich vertraue auf deine unvergängliche Liebe. Nachdem wir so dieses dunkle Loch betrachtet haben, in dem David steckt, dieser Anfang von dem Psalm, sagt er sowas. Und es geht noch weiter. Mein Herz jubelt über deine Rettung. David wurde bereits gerettet. Er hat schon erlebt, dass Gott ihn gerettet hat. Und er weiß, dass er wieder gerettet werden wird. Und dass er auch in Zukunft auf ewig gerettet sein wird. Ich sehe hier so ein bisschen beide Dimensionen. Es ist die Rettung in der Gegenwart, aus der gegenwärtigen Situation, wo David auch auf Erinnerungen zurückgreifen kann, wo auf Erlebnisse, wo Gott ihn schon gerettet hat. Aber ich sehe auch die endgültige Rettung zum ewigen Leben. Vielleicht ist dieser Vers auch schon eine Prophetie auf Jesus hin. Und heute kann ich sagen, Mein Herz jubelt, weil Jesus mich gerettet hat. Auch wenn ich Gott nicht sehen kann, wenn ich mit meinen Gedanken ringen muss, wenn meine Feinde auf meiner Türschwelle lauern und nur darauf warten, dass ich falle. Mein Herz jubelt, weil Jesus mich errettet hat. Und das ist für mich Abendmahl. Die Erinnerung daran, dass Jesus mich errettet hat. Ein für alle Mal endgültig. Und selbst wenn ich das im Moment nicht spüren kann, wenn es nicht meiner Stimmungslage entspricht oder ich mich nicht würdig fühle, trotzdem juble ich über die Rettung, die Jesus mir schenkt. Denn diese Rettung ist nicht von mir abhängig, sondern von Jesus. Und ich tue das, indem ich das Abendmahl zu mir nehme. Nicht, weil ich so toll bin oder weil ich mich so toll fühle oder weil mein Leben gerade so toll läuft, sondern weil Jesus alles getan hat, was nötig war. Weil Jesus mich errettet hat. Und darüber juble ich. Und David sagt weiter, ich werde meinem Herrn singen, denn er war gut zu mir. Und er ist gut zu mir und er wird gut zu mir sein. Denn der Herr, unser Gott, ändert sich nicht. Er ist immer derselbe. Er war gut, er ist gut und er wird gut sein. Gott ist gut und deshalb wollen wir singen. Auch dann, wenn es uns nicht gut geht. Wenn Politiker an die Macht kommen, die wir nicht gut finden. Und da bin ich dann doch wieder bei Trump. Dann, wenn wir in den Nachrichten mit einer Katastrophenmeldung nach der anderen bombardiert werden. Gottes Liebe ist unvergänglich. Er rettet uns und Gott ist gut. Deshalb wollen wir singen. Dieser Psalm 13 wurde vertont von einem Musiker, er heißt Brian Dirksen. Und ich möchte euch das Lied vorsingen. Es gibt es nur auf Englisch leider, aber ihr habt den Text gerade schon gehört. Und während ihr dieses Lied hört, lasst die Stimmung auf euch wirken. Überlegt euch, wer eure Feinde sind, die versuchen, euch zu Boden zu ziehen und besinnt euch dann auf Gott. Besinnt euch darauf, Gott zuzujubeln, egal wie das Leben gerade läuft. How long, oh Lord, will you forget me? How long, oh Lord, will you look the other way? How long, oh Lord, must I wrestle with my thoughts and every day have such sorrow in my heart? Look on me and answer. To me. Vielleicht sitzt du jetzt auch hier und denkst dir, mir geht's gut. Das Leben ist schön. Wozu all das Gerede über Feinde und Gedankenringkämpfe? Sehr gut. Ich freue mich für dich, dass es dir gut geht. Das sind die Zeiten, in denen wir uns gute Gewohnheiten antrainieren sollten. Heilige Gewohnheiten. Davon habe ich in meiner letzten Predigt schon so ein bisschen gesprochen. Und hier in Psalm 13 sehe ich eine solche heilige Gewohnheit. Die Gewohnheit, Gott zu loben. Wir sollten uns das Lob zur Gewohnheit machen, während es uns noch gut geht. Dann, wenn es uns leicht fällt, Gott zu loben. Und wir sollten uns diese Gewohnheit als solche beibehalten, wenn Zeiten kommen, so wie David sie hier in Psalm 13 beschreibt. Wir sollten es uns zur Gewohnheit machen, Gott zu loben, egal wie das Leben aussieht. Ob es schön ist und wir Lust haben zu loben, oder ob es gerade ein schwarzes Loch ist und wir eigentlich keine Lust haben. Es sollte unsere Gewohnheit sein, Gott zu loben. Und eine weitere solche Gewohnheit ist, die ich hier auch in Psalm 13 ein bisschen sehe, sich bewusst zu machen, dass Gott immer bei uns ist. Egal was wir tun, Gott ist immer bei uns. Ob wir in der Gemeinde sind oder zu Hause auf dem Sofa und einen Film schauen, ob wir Bibel lesen oder einen Roman, ob wir ehrenamtlich für Gott arbeiten oder im Büro eine ganz normale Tätigkeit durchführen. Gott ist immer bei uns. Es gibt keinen Unterschied zwischen heilig und profan. Es gibt keinen Unterschied zwischen Dingen, bei denen Gott da ist und Dingen, wo Gott nicht mehr da ist. Überall ist Gott dabei. Es ist mir schon oft passiert, dass Gott zu mir durch einen weltlichen Roman oder Film gesprochen hat, dass ich eine Szene in einem Film gesehen habe und Gott, ja, mir dadurch etwas über sich bewusst gemacht hat, obwohl es gar nicht um Gott ging. Gott ist immer bei uns. Und manchmal fällt es uns leicht, dessen bewusst zu sein. Wir können mit Gott reden, Zeit mit ihm verbringen. Wir können alles, was wir tun, für Gott tun. Manchmal ist es schwer. Dann fragen wir, so wie David, Gott, wie lange willst du dich noch verstecken? Willst du mich für immer vergessen? Aber wenn wir es uns zur Gewohnheit gemacht haben, uns bewusst zu sein, dass Gott immer bei uns ist, dann wird es uns leichter fallen, so wie David auch in schweren Zeiten zu sagen, mein Herz jubelt über deine Rettung. Ich werde meinem Herrn singen, denn er war gut zu mir. Amen. Amen.
Jesus aber wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte, dass er von Gott gekommen war und zu ihm zurückkehren würde. Da stand er vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab und band sich ein Tuch aus Leinen um. Er goss Wasser in eine Schüssel und begann seinen Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an, kehrte zu seinem Platz zurück am Tisch und fragte seine Jünger, versteht ihr, was ich eben getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr, das ist auch richtig so, denn ich bin es. Wie ich, euer Meister und Herr, euch jetzt die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch damit ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Handelt ebenso. Nach dem Essen nahm er den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt.
Ich bitte euch, zum Gebet aufzustehen. Unser Vater im Himmel, manchmal wollen wir wie David sagen: Wie lange noch, Herr? Manchmal fühlen wir uns so wie David. Und trotzdem wollen wir jubeln, weil du uns errettet hast. Wir wollen jubeln, weil du Jesus auf diese Erde geschickt hast und er für uns gestorben und wieder auferstanden ist. Und das haben wir heute gefeiert, daran haben wir uns erinnert. Wir danken dir, Herr, und wir wollen dir singen, weil du gut bist und gut sein wirst. Amen.
Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.
Amen.